Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin moin, liebe Stammis, da sind wir wieder und das Allerwichtigste zuerst. Happy Bergfest, die Hälfte der Woche ist schon wieder um. Wir bewegen uns aufs Wochenende zu und haben gestern Abend Fußball geguckt. Florian Witte, der Podcast-Papa, ist zu mir reingekommen ins Büro. Gerade vor 10 Sekunden hat er noch einen Center-Shock runtergeschluckt.
Nein, ausgespuckt in den Papierkorb, wie sich das gehört.
Ja, also da zu dem Thema muss ich nochmal sagen, wie viele von euch dazu Bezug genommen haben, wirklich Wahnsinn. Ja, auch ein absolutes Off-Topic-Thema. Hat mir mal wieder gezeigt, André und ich oder vielleicht auch Van Helsing und ich sollten mal ab und zu nochmal irgendwie eine andere Podcast-Idee.
So ein Laber-Podcast?
Ja, ja. Wäre doch was.
Aber dann bitte in eurer Freizeit.
Ja,
seid ihr
ja
beim Fußball schon ganz gut aufgehoben.
Nein, nein, nicht in der Arbeitszeit. So, jetzt zum Fußball. Gestern Abend, erstes Pokal-Halbfinale zwischen dem Team des DFB-Pokals in diesem Jahr, den Saarbrückern und dem ersten FC Kaiserslautern. Ja, liebe Stammis, es tut mir leid an der Stelle. Ich habe gestern aus Versehen Karlsruhe gesagt, was auch immer mich da mal.
Zu viele Center-Shocks.
Ja, zu viele davon. Genau. Letztendlich ist die Partie ja nicht so ausgegangen, wie es sich wahrscheinlich viele Fußballfans gewünscht hätten, nämlich pro Saarbrücken. Weil es wäre schon eine krasse Geschichte gewesen, wenn mal wieder ein Drittligist im DFB-Pokalfinale landet. Die wären ja dann der Nachfolger von Main Unionern gewesen. So sind es die Lauterer. Auch das, ja, Flo, muss man ja ganz ehrlich sagen, mal wieder ein starkes Stück, weil der MSV Duisburg war der letzte Zweitligist 2010, 2011, damals gegen Schalke unterlegen, 5:0 im Finale, die als Zweitligist dabei waren. Jetzt eben die Lauterer und mal wieder Friedhelm Funkel.
Souveränes 2:0 am Ende, Friedhelm Funkel Masterclass. Bevor ich dazu aber ein paar Sätze sage, erstmal Glückwunsch an Saarbrücken. Das muss man nochmal sagen, das war, glaube ich, so die spektakulärste Pokalkampagne eines Außenseiters in den letzten Jahren.
Also 100%.
Bayern, Gladbach, Frankfurt. Ja. Also da waren wirklich ja Big Names dabei, die rausgeräumt wurden. Darum hätte man ihnen es schon irgendwie gegönnt, aber am Ende Friedhelm Funkel dann die Nummer zu groß, die Thomas Tuchel nicht war.
Ja, und man muss ja auch wirklich sagen, in der ersten Halbzeit war Saarbrücken die bessere Mannschaft. Kaiserslautern hat sich darauf konzentriert, irgendwie Fehler zu vermeiden. Thomas Hengen, der Geschäftsführer von Lautern, hatte das in der Halbzeit dann auch nochmal bei Esther Sedlacek und Schweini gesagt. Ja, wer hier den ersten Fehler macht, der fliegt wahrscheinlich raus. Und den ersten Fehler hat der Saarbrücker Torwart gemacht, weil dem ist ein Kopfball von Marlon Ritter sowas von durch die Hosenträger geflutscht. Ganz unglücklichen Kopfball, der vielleicht mit 13,5 km/h gefühlt aufs Tor kam, direkt vorm Gästeblock, und der geht dann rein und dann ist die Dose so ein bisschen auf. Das war überhaupt erst der erste richtige Torschuss von den Lauterern. Von dem her war es schon berechtigt, dass bei vielen Saarbrückern dann auch Tränen gekullert sind.
Ja, bitter. Tut einem auch unheimlich leid. Zeigt dann wieder die gesamte Dramatik, die die Torwartposition ab und an entwickeln kann. Schöne Szenen nach dem Schlusspfiff. Ich habe es gerade noch mal gesehen. Der Lautern-Torwart ist hin, hat ihn in den Arm genommen. Ist ein junger Mann. Der hat seine Karriere noch vor sich. Ich hoffe, er wird dran wachsen. Am Ende natürlich doof, wenn eine Pleite so eingeleitet wird. In dem Spiel seines Lebens so einen Fehler zu machen, das wünscht man keinem. Ich würde gerne noch mal ein paar Sätze zu Friedhelm Funkel sagen. Für mich fühlt sich das wirklich unwirklich an, dass der Mann jetzt im Pokalfinale steht. Ich habe ihn hautnah erlebt, fast eine Saison lang. 2009, 2010 war er bei Hertha Trainer. Und ich dachte, dass er damals, er hat sie auf dem Tabellenplatz, auf dem letzten Tabellenplatz übernommen, sie sind dann auch abgestiegen. Und er stand trotzdem mit ihm im 16. Finale des UEFA-Pokals. Bei Benfica Lissabon war das Rückspiel. Hertha dann sang- und klanglos ausgeschieden. Da dachte ich, das ist der letzte große Moment in der Karriere von Friedhelm Funkel. Ich war mit ihm damals nicht so ganz grün. Also ihr könnt euch vorstellen, Hertha war Letzter. Ich war Reporter im Boulevard. Da waren es nicht nur die positiven Geschichten. Das heißt, der mochte mich nicht so gerne. Am Ende muss ich aber sagen, das ist einer, der im besten Sinne Oldschool ist, ein ganz gerader Typ, eine ehrliche Kreide, wie Carly Underberg sagen würde. Und darum gönne ich das dem aus tiefstem Herzen, dass der mit 70 Jahren nochmal im Pokalfinale steht. Und egal, welcher Gegner da jetzt kommt, was heute Abend passiert, ich bin jetzt Friedhelm Funkel-Fan und wünsche mir, dass der den Pokal hochhält, weil das wäre so ein schönes Fußballmärchen. Nicht ganz so schön wie das von Saarbrücken und vielleicht auch nicht ganz so schön wie das Triple von Leverkusen, wenn sie es denn schaffen. Aber irgendwie bin ich jetzt Friedhelm Funkel-Fan.
Friedhelm Funkel ist zum dritten Mal dabei, er hat es noch nicht gewonnen.
Genau, noch ein Grund mehr, warum man es ihm gönnen sollte. Der ist einfach irgendwie so ein Stück deutsches Fußballmuseum, was jetzt aber noch wieder an der Seitenlinie steht. Und darum will ich, dass das jetzt zur Vollendung kommt. Und ich glaube, wenn wir schon kein Pokalfinale haben mit Bayern gegen Dortmund, Bayern gegen Leverkusen, was man sich ja eigentlich so wünscht, ne, irgendwie so die absoluten Top-Mächte im Fußball gegeneinander, dann doch wenigstens so eine Märchengeschichte. Ich glaube, das hätte was.
Alles klar, Flo, dann Haken dran an Pokalhalbfinale 1 und dann gehen wir weiter zu Pokalhalbfinale 2. Und die große Frage ist doch: Bayern 04 Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf heute Abend bei den Kollegen um 20.45 Uhr im ZDF. Ist da irgendwie noch was spannend oder wird da was spannend oder ist es eine eindeutige Kiste für Leverkusen?
Auf dem Papier ist es eine ganz eindeutige Geschichte für Leverkusen. Ich habe ja hier am Sonntag schon gesagt, bei Leverkusen ist jetzt nur noch die Frage, Triple oder nicht.
Ja.
Die Frage können wir dann heute Abend zumindest vielleicht mit Nein beantworten, aber da müsste schon ganz, ganz, ganz viel schief gehen. Auf der anderen Seite, die Mannschaft ist jetzt auf einem total emotionalen Hoch. Möglicherweise spielt das auch eine Rolle und ist das diese Mikrochance, wo Düsseldorf reinstoßen könnte.
Vielleicht gibt es ein bisschen die Gefahr, Flo, dass sich ein paar Profis sagen, okay, der DFB-Pokal ist eigentlich schon gewonnen. Was soll jetzt groß passieren, wenn du dir die anderen drei Mannschaften in dem Wettbewerb anguckst? Aber vielleicht lauert darin die große Gefahr. Und Fortuna Düsseldorf, muss man ja an der Stelle wirklich nochmal sagen, spielt eine überragende Saison und vor allen Dingen ein konstantes zweites volles Jahr unter Daniel Thun. Die machen es richtig gut, sind jetzt vorm HSV auf Platz 3 angekommen. Also die spielen da oben um den Aufstieg mit, könnten endlich mal wieder zurückkehren, wäre auch schön. Und machen einiges richtig. Auf der anderen Seite nochmal Leverkusen, Boniface und Palacios zurück im Kader. Das ist natürlich dann auch nochmal richtiges Theater, was Xabi Alonso dann da im Kader hat, weil wen bringt er? Boniface könnte er 30 Minuten bringen, hat er auf der Abschluss-PK gesagt. Palacios vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist dann schon die Qual der Wahl, ja.
Absolut, und man vergisst immer, dass dieser Boniface, der ja am Anfang der Saison so unfassbar geknipst hat, ja jetzt immer mal wieder länger gefehlt hat. Also man stelle sich mal diese Mannschaft vor mit einem Boniface die ganze Zeit in der Form von Beginn der Saison.
Er ist nach wie vor mit seinen Treffern, ich glaube 10 sind es, ist er einer der besten Torschützen im Kader. Und wenn der jetzt nochmal zurückkommt fürs Saisonfinale, kann es Bayern 04 Leverkusen auf jeden Fall nur gut tun. Dann gibt es noch Vertragsnews aus Leverkusen. Es geht um einen Star, den habe ich letzte Woche auch schon mal genannt. Ist nämlich der einzige im Kader, der nur einen Vertrag bis 2025 hat von den Startelf-Spielern. Vielleicht könnt ihr euch denken, liebe Stammis, wer es ist. Wenn nicht, dann gibt es hier die Auflösung von Pippo Ahrens, unserem Leverkusen-Reporter. Denn auch mit dem Spieler soll dringend verlängert werden, wie Pippo euch jetzt gleich erzählen wird.
WhatsApp ab.
Ja, hallo Kidi. Bayer Leverkusen möchte mit seinem Abwehrchef und Vizekapitän Jonathan Tah vorzeitig über 2025 hinaus verlängern. Das hat uns Simon Rolfes, der Sportgeschäftsführer von Bayern 04, bestätigt, indem er sagte, ja, wir würden es sehr gerne sehen, wenn Jona bleibt. Er hat eine herausragende Entwicklung genommen auf dem Platz und vor allem auch außerhalb des Platzes. Das kann man nur unterstreichen. Tah, der dienstälteste Profi der Werkself, spielt die wahrscheinlich beste Saison seiner Karriere. Er ist Stammspieler in der Nationalmannschaft geworden unter Julian Nagelsmann und in Leverkusen unter Xabi Alonso, der ja auch bleibt, ist er eine der zentralen Figuren in der Kabine und auf dem Feld. Somit würde es aus meiner Sicht absolut Sinn machen, wenn Tah hier in Leverkusen bleibt. Er ist eh schon auf dem Weg, eine Vereinslegende zu werden. Klar, er wollte im letzten Jahr in die Premier League wechseln, aber es fand sich kein Verein, der die Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro aktiviert hat. Diese Ausstiegsklausel gibt es nun nicht mehr. Für mich ein klarer Grund für Tah zu sagen, hier in Leverkusen weiß, was ich habe und ich bleibe hier.
Flo, ich habe es vor einer Woche ungefähr schon mal angesprochen, dieser Leverkusen-Kader, der wird so zusammenbleiben. Die große Frage ist nur, Tah im Sommer abgeben oder verlängert er seinen Vertrag auch noch? Jetzt sieht es so aus, dass Leverkusen alles versuchen wird, den zu verlängern. Und dann guckt ihr mal diese Mannschaft an, wo viele mindestens mal bis 26 oder sogar 27 Vertrag haben. Huiuiui, da kommt was zu auf Dortmund, Leipzig, Bayern. Der Kader, mit dem ist zu rechnen. Auch vielleicht irgendwann mal ohne Xabi Alonso.
Absolut ein super Kader, den sie sich da gebastelt haben. Nur zwei Anmerkungen. Einmal, ich zuckte kurz beim Wort Vereinslegende, weil das oft ein bisschen inflationär benutzt wird. Auf Tah trifft es aber wirklich zu. Man muss immer dran denken, der ist seit 2015 im Club, vorher beim HSV, übrigens auch mal ausgeliehen an Düsseldorf. Also, ne?
Riesentalent damals. Viele kennen ihn vielleicht aus dieser Sky-Doku. Kannst du dich dran erinnern?
Richtig.
Mit richtig. Sinan Kurt war da damals dabei.
Aus dem ist nicht so viel geworden.
Auch ein Mainzer war dabei und ein Torwart, der auch, weiß ich nicht mehr, von Bayern irgendwo dann abgeblieben ist. Tah ist der Einzige gewesen, der es richtig geschafft hat im Profi.
250 Spiele für Leverkusen. Also ich glaube, das ist ein No-Brainer, dass der da bleibt. Hätte der gehen wollen, hätte es sehr viel bessere Möglichkeiten gegeben zu gehen als jetzt. Du sprichst es an, der Superkader. Das bringt natürlich so eine erfolgreiche Saison auch immer was mit sich. Im US-Sport sagt man dazu Disease of More. Also das kann auch Probleme schaffen. Jeder will seinen Anteil am Erfolg, irgendwann auch finanziell. Ich bin gespannt, wie sie damit umgehen werden. Das sind natürlich Probleme, die sie jetzt erstmal gerne in Kauf nehmen. Aber trotzdem erstmal abwarten, wie sie diesen Kader zusammenhalten können, ob dann noch alle zufrieden sind. Ich glaube, die Tarverlängerung ist logisch und wäre der erste gute Schritt.
Ich frage mich ehrlicherweise, ob er es auch macht. Der Junge ist 28 Jahre alt.
Letzte Chance, ne?
Das ist die letzte Chance auf einen ganz großen Vertrag mit 31, 32, wenn er dann das nächste Mal ausläuft, braucht er nicht mehr nach England gehen oder nach Spanien oder sonst wohin, da kannst du dann schon eher in die MLS schielen, weil da wirst du wahrscheinlich dann auch nicht mehr der Innenverteidiger der ersten Güteklasse sein für den Verein, weil es halt einfach perspektivisch nichts bringt. Du hast halt einen Spieler dann für 2 Jahre, okay, hast ihn ablösefrei bekommen, muss aber mega viel Handgeld auch nochmal bezahlen. Von dem her muss er sich jetzt entscheiden. Und dann würde Leverkusen in diesem Sommer natürlich nochmal ordentlich Geld kassieren, auch 20, 25, 30 Millionen. Ich meine, Tahan, und das vergessen wir jetzt gerade, wird Stammverteidiger der deutschen Nationalmannschaft bei der EM sein.
Und wenn es nach André Albers geht, Stammverteidiger beim Europameister.
Ja,
ich glaube nur die Ablöse, darüber braucht man nicht reden. Einen Ersatz zu bekommen, würde deutlich teurer werden, wenn man den in der Güteklasse haben will. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich einigen werden und da eine vernünftige Verlängerung zusammenschustern.
Zumal er ja vor allen Dingen jetzt endlich mal sehr, sehr geil, sehr, sehr konstant unter Xabi Alonso gespielt hat. Das hat die letzten Jahre immer so ein bisschen gefehlt in Leverkusen. Sollte man an der Stelle auch nicht vergessen. Kommen wir zum BVB und dem großen Thema Führung. Wir hatten ja gestern mit Van Helsing schon darüber gesprochen und berichtet, dass Sven Mislintat so gut wie sicher kurz vor einer Rückkehr steht zum BVB, hatten dann aber auch gesagt, ja, da muss es ja irgendwie eine Lösung geben mit Kehli, weil dann müsste er Nachfolger von Aki werden, weil Kehli und Mislintat auf Direktorenebene, egal ob jetzt technischer und Sportdirektor oder beide irgendwie 50-50 Sportdirektor, da weiß ich nicht, ob dann doch vielleicht ein bisschen Streit ausufert oder sich dann jemand mehr zuständig fühlt bei irgendeinem Thema oder ja, zu wenig Kompetenzen hat. Und nach dem Stuttgart-Spiel, so haben wir es ja jetzt auch berichtet in der heutigen Ausgabe der Bild-Zeitung, will Aki Watzke intern seine Idee der Neustrukturierung präsentieren. Und die große Frage ist jetzt, und die habe ich auch weitergegeben an Yannick Hüber, haben die BVB-Verantwortlichen genug Vertrauen in Sebastian Kehl? Und wenn ihr jetzt die Sprache von Hüber hört, dann werdet ihr sagen, na, doch nicht so viel.
Die Neuaufstellung der Führungsebene bleibt das bestimmende Thema bei Borussia Dortmund. Und jetzt bahnt sich ein Szenario an, mit dem eigentlich keiner so wirklich gerechnet hat. Und zwar haben wir gestern die Frage aufgeworfen, macht Watzke doch weiter? Ja, Hintergrund ist ja, dass er eigentlich im Sommer die Verantwortung im Sport abgeben will und einen neuen CEO, also einen Geschäftsführer Sport, bestimmen wird. Und da gab es bisher 2 Optionen. Die logischste bisher war, dass Sportdirektor Sebastian Kehl automatisch in die Geschäftsführerebene aufrückt. Das hat auch er selbst mal als den logischsten Schritt bezeichnet. Aber nach unseren Informationen vermehren sich jetzt die Anzeichen, dass die Beförderung ja alles andere als ein Selbstläufer wird. Denn im Club bestehen offensichtlich an entscheidenden Stellen Zweifel an Kehl. Ja, die weitere Option war eine externe CEO-Lösung, Namen wie Markus Kosche, der gerade in Frankfurt verlängert hat. Sami Khedira oder Freddy Bobic sind aber keine Option, weil der BVB ja jemanden möchte, der den Club in- und auswendig kennt. Logische Folge ist, es ist vorstellbar, dass Watzke zumindest offiziell noch ein weiteres Jahr auf dem Posten des Geschäftsführers bleibt, gleichzeitig Kehl Zeit gibt und die Geschicke des Clubs weiter steuert. 2 Namen spielen in den Zukunftsplanungen eine Rolle. Gestern haben wir schon über Sven Mislintat gesprochen. Bei ihm kristallisiert sich immer mehr heraus, dass er als Kaderplaner einsteigen wird. Und auch Matthias Sammer, der Name kursiert jetzt neuerdings im Verein. Auch er soll stärker eingebunden werden, hat nach unseren Informationen aber kein Interesse daran, im operativen Geschäft einzusteigen. Ja, die große Frage ist natürlich jetzt, was passiert mit Sebastian Kehl? 3 Optionen gibt's. Entweder er steigt tatsächlich diesen Sommer zum CEO auf, oder Watzke macht eben weiter und Kehl bleibt Sportdirektor, aber auch ein Ende der Kehl-Ära beim BVB ist mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen.
Will Aki nicht aufhören oder hat er so wenig Vertrauen in Sebastian Kehl?
Vielleicht eine Mischung aus beiden. Ich habe dem nicht so ganz getraut. Ich kann mich erinnern, wir haben hier zu der Zeit auch drüber gesprochen, dass der so völlig loslassen kann. Also ich halte das für durchaus denkbar, dass
aber
er so weitermacht.
Aber Susi Zork konnte es ja auch.
Aber es ist ein anderer Typ als Aki Watzke, ne? Das muss man sagen. Und was Kehli angeht, ich kenne ihn nicht persönlich, ich finde ihn sympathisch in seinen Auftritten, allerdings seine ganz großen Scoops, die hat er auch noch nicht gezeigt. Also, ja. Und das ist ein CEO-Posten bei Borussia Dortmund. Ich glaube, den muss man sich halt in irgendeiner Art und Weise auch mit Leistung verdienen. Da kann man nicht nur nett sein, sich gut vor der Kamera verkaufen und Stallgeruch haben. Von daher überrascht mich das auch nicht so. Ich fand übrigens auch gut, wie ihr in der Folge gestern etwas kritisch Misslint hat eingeordnet habt und auch gesagt habt, naja, die großen Erfolge von dem liegen auch schon ein bisschen zurück. Also mich persönlich, als jemand, der jetzt aber natürlich sehr weit weg ist und wirklich nur ein externer Beobachter, überzeugt das alles nicht so ganz, was ich da aus Dortmund höre bisher.
Also wenn wir mal das Modell festhalten, dass Aki nochmal ein Jahr weitermacht und Kehl dann so ein bisschen anlernt. Das ist ja das gleiche Modell wie Kehl unter Zork. Ne? Also der wurde da auch ein Jahr mehr oder weniger parallel eingearbeitet, dann hat Michael Zork aufgehört und Kehli hat übernommen, alleinig so. Da kann man jetzt sagen, hat gut geklappt, hat nicht so gut geklappt. Erfolg spricht jetzt auf jeden Fall nicht für ihn, ne? Wenn man mal jetzt Benze Baini zum Beispiel auch nimmt und so.
Ja, erstmal die Fakten.
Und er sich auch nicht gegen Terzic durchgesetzt hat in Sachen Edson Alvarez, sondern Emre Can dann nochmal verlängert wurde und Kapitän und so weiter. So, dann finde ich dieses Modell eigentlich ganz stimmig, weil dann kann Aki ihm wirklich alles zeigen und dann kann es eine gute Varianz sein. Da ist für mich aber die Frage, wie bezeichnet man das dann, ne? Weil Misslint hat dann daneben, ich glaube, die kommen sich einfach mit den Kompetenzen so ein bisschen in die Quere. Also ich bin da wirklich jetzt sehr gespannt, was da auch durchsickern wird nach dem Stuttgart-Spiel, was Aki jetzt intern präsentiert und da wird hundertprozentig was durchsickern. Bin ich sehr drauf gespannt, weil das sind jetzt wirklich die nächsten 12 Monate so richtungsweisende Momente für den BVB, weil es kann sein, dass Ende 2025 der BVB gesichtslos wirkt. Könnte passieren, dass sie den Kaderumbruch nicht richtig geschafft haben. Und dann wird es halt schwer, bis 2030 die ganze Zeit sich immer für die Champions League zu qualifizieren und mit den Bayern, Leverkusen und RB Leipzig mitzuhalten.
Ein Punkt noch, den, glaube ich, viele unterschätzen. Der BVB ist ja schon aus meiner Sicht etwas gesichtsloser geworden. Ne? Ein Terzic kann nicht das Gesicht sein. Der ist nicht der Typ dafür. Ein Kehli ist es auch nicht. Weißt du, wer es ist? Watzke ist es. Watzke ist der, das Gesicht zeigst du jedem in Deutschland und er sagt, das ist der Dortmund-Mann. Ja? Ich erlebe das überall mit Leuten.
Naja, Flo, da würde ich dir zumindest so weit widersprechen. Ich meine, du hast es selber gesagt, Sebastian Kehl und Edin Terzic haben halt absolut einen Stallgeruch und ich weiß nicht, wenn man jetzt alle drei präsentiert, würden, glaube ich, die Leute auf der Straße sagen, okay, die verbinde ich mit dem BVB.
In Dortmund? Nein, Stallgeruch hat nichts mit bundesweiter Strahlkraft zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Meinst du nicht, dass Sebastian Kehl so lange, wie er dabei ist, eine BVB-Strahlkraft hat?
Wenn du auf dem Kudamm Leuten ein Foto von Sebastian Kehl sagst, sagen dir 90 von 10 Leuten, wer ist dieser Mann? Ach ja, das ist doch der DSDS-Moderator. Und was da für Antworten kommen würden. Bei Watzke bin ich überzeugt, das ist der irre Boss aus Dortmund.
Müssten wir eigentlich mal machen.
Müsste man mal machen.
Wollen wir dich nochmal losschicken? Straßenumfrage? So hat jeder mal angefangen.
So, back to the roots. Nee, nein, aber was ich damit nur sagen will, unterschätzt mir das Problem nicht, dass es verursachen wird, wenn Watzke nicht mehr da ist, als Gesicht, als Galionsfigur, die verloren geht, unabhängig von seinen unbestrittenen großen handwerklichen Qualitäten als CEO.
Ja. Die Frage geht raus an euch. Wer ist so das Gesicht? Wen verbindet ihr am meisten mit dem BVB? Und vielleicht jetzt nicht unbedingt die BVB-Fans unter den Stammis antworten, sondern alle anderen. Würde mich persönlich sehr interessieren. Paar schnelle News noch zum Schluss, Flo. Und wir fangen an mit einer fetten Abfindung für Thomas Tuchel. Die Bayern und er haben sich ja geeinigt. Jetzt gibt es auch eine Vereinbarung. Thomas Tuchel wird das restliche Gehalt ausgeschüttet. Sein Vertrag wäre ja noch gelaufen bis 2026. 10 Millionen Euro gibt's.
Macht Spaß. Ich glaube, wenn ich hier rausgeschmissen werde, kriege ich leider keine 10 Millionen Euro. Aber da muss man schon nochmal nachverhandeln. Aber da sieht man, bei allem, wo man dann sagt, menschlich ist das nicht in Ordnung gelaufen. Und naja, er fällt sehr weich. Der Kollege Marcel Reif würde sagen, er kann auch ohne Job zweimal am Tag warm essen.
Genau, und er könnte ja sofort auch im Sommer irgendwo anders wieder anfangen. Ne? Also
genau,
Das nimmt man mal so.
Könnte mit. Aber auch die nächsten drei Leben nicht mehr arbeiten.
Ja. Dann habt ihr es mitbekommen in der Sprachnachricht von Yannick Hüber. Markus Krösche verlängert vorzeitig seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2028. Der wäre ja jetzt auch noch ein Jahr bis kommenden Sommer 25 gelaufen. Ganz starker Schritt von der Eintracht, Kontinuität. Und Markus Krösche hat ja wirklich auf dem Transfermarkt seine Visitenkarte hinterlassen, seinen Stempel, sehr eindrucksvoll bis jetzt. Und dann vielleicht gibt es nochmal einen anderen Trainer in den nächsten zwei, drei Jahren, dann läuft es vielleicht nochmal ein bisschen besser. Schauen wir mal. Dann wird André Albers, schätze ich, ein bisschen traurig sein, denn Nick Woltemade hat jetzt mitgeteilt, dass er seinen Vertrag bei Werder Bremen nicht verlängern wird, war ja letztes Jahr erst noch ausgeliehen an Elversberg, hat es dann sehr gut gemacht, ist sehr, sehr gut jetzt auch zurückgekommen bei Werder. Es deutet alles darauf hin, dass wir den Jungen beim VfB Stuttgart wiedersehen. Dann noch ein Update zu Yusuf Paulsen, hatten wir gestern drüber gesprochen, da gibt es jetzt die Diagnose von RB Leipzig, der fällt bis auf Weiteres aus, klingt ein bisschen länger, die Diagnose lautet Muskelverletzung am hinteren linken Oberschenkel, kann Muskelfaserriss sein, dann reden wir von 3 Wochen, kann aber auch in Richtung Muskelbündelriss gehen, dann reden wir von 3 Monaten.
Den gehen ein bisschen die Stürmer aus in Leipzig, ne? Mhm. Hätte man Timo Werner vielleicht doch nicht verleihen sollen. Jetzt hätte Timos große Stunde geschlagen.
Ja, aber Champions League bist du nicht mehr dabei.
Hast du recht, das sollte man auch so noch.
Es geht nur noch um die Liga. Aber klar, der fehlt dir auf jeden Fall, weil er auch eine gute Saison bis dato gespielt hat. Und eine Transfersache Richtung Sommer noch. Der SC Freiburg hat Patrick Osterhage vom VfL Bochum im Visier. Es soll sogar schon eine weitestgehende Einigung zwischen dem Club und dem Spieler geben. Er hat aber auch noch einen Vertrag an der Kastropper in Bochum bis 2026. Da wird eine einstellige Millionensumme möglich sein, die da über die Ladentheke wandert. 7 Millionen ist der aktuelle Marktwert von Osterhage. Da sprechen wir nochmal drüber, sobald es da Vollzug gibt. Und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Genießt euren Center-Schock heute, wenn ihr einen in der Tasche habt.
Deckel drauf, macht's gut.
Ciao, tschüss. Ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.